Jetzt aber ist es Zeit für den NDR2-Kurier und den hat Dennis Schwalm.
Ihnen einen schönen guten Tag. Russland weist 23 britische Diplomaten aus. Kurden demonstrieren in Hannover gegen türkische Militäroffensive. Neuer HSV-Trainer Titz nimmt gegen Hertha BSC 5 Stammspieler aus dem Kader. Und das Wetter, teilweise freundlich und trocken an den Küsten und am Harz, aber auch Schneeschauer bei minus 4 bis plus bis 0 Grad.
Die Welt um 12. Der NDR2-Kurier.
Es klingt wie ein Politkrimi aus den Zeiten des Kalten Krieges, ist aber Realität. Ein ehemaliger Doppelagent und seine Tochter werden in Großbritannien mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet. Die Briten machen Russland dafür verantwortlich und zwingen russische Diplomaten, das Land zu verlassen. Nach tagelangen Ankündigungen reagiert jetzt auch der Kreml. Die russische Regierung hat eigene Sanktionen auf den Weg gebracht. Unter anderem werden 23 britische Diplomaten des Landes verwiesen.
Die britischen Diplomaten müssten innerhalb einer Woche ausreisen, so die Reaktion Moskaus. Sie kommt nicht überraschend. Beobachter hatten bereits vermutet, dass die russische Führung die Sanktionen von britischer Seite gegengleich beantworten werde. Auch Großbritannien hatte zuletzt 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Russland wird darüber hinaus noch der Eröffnung des britischen Generalkonsulats in St. Petersburg nicht zustimmen. Und die britische Kulturinstitution British Council, vergleichbar mit dem deutschen Goethe-Institut, müsse ihre Aktivitäten in Russland einstellen. Außerdem behalte sich die russische Regierung zusätzliche Maßnahmen vor, falls sich Großbritannien zu weiteren wörtlich unfreundlichen Schritten gegen Russland entschließen sollte, hieß es. Das Außenministerium hatte den britischen Botschafter am späten Vormittag einbestellt. Das Treffen dauerte etwa eine Viertelstunde. Der Botschafter erklärte nach dem Treffen, dass London Sanktionsschritte ergriffen habe, weil Russland es ablehnt, bei der Aufklärung des Giftgasanschlags zu helfen bzw. den Giftstoff der Organisation zum Verbot chemischer Waffen zu melden. Der russische Experte für Außenpolitik Kramarenko bezeichnete die russischen Gegenmaßnahmen als ziemlich hart. Die Spannungen blieben wohl mindestens bestehen, bis die Amtszeit der jetzigen britischen Regierung zu Ende ginge, sagte er. Hintergrund des Konfliktes ist der Giftgasanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Skripal und seine Tochter in Südengland Anfang des Monats. Großbritannien und mit ihm solidarische Länder verdächtigen Russland, hinter dem Anschlag zu stecken.
Russland verhängt im Fall des vergifteten Doppelagenten Skripal Sanktionen gegen Großbritannien. Sabine Stöhr, NDR 2 Moskau. Erst hatten sie dabei geholfen, Nordsyrien von der Terrororganisation IS zu befreien. Jetzt sind die Kurden rund um die Stadt Afrin selbst auf der Flucht. Zehntausende sollen die Stadt verlassen haben, denn das türkische Militär will die Kurdenmetropole einnehmen. Und bei den Kämpfen mit der kurdischen YPG-Miliz gibt es offenbar immer mehr Zivilisten unter den Opfern. Ein Arzt aus der Stadt berichtet, dass zuletzt 16 Menschen getötet wurden, als das Krankenhaus von Afrin bombardiert wurde.
Später in der Nacht haben diese Angaben auch Mitarbeiter des kurdischen Roten Halbmondes und die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigt. Die Rede ist von tausenden Granaten, die gestern auf Afrin durch die türkische Armee abgefeuert wurden. Das türkische Militär dementiert diese Schilderungen und betont, dass keine Granaten auf ein Krankenhaus abgefeuert worden seien. Wie in den vergangenen Wochen schon gibt es keine völlig unabhängigen Berichte aus Afrin. Allerdings haben in der vergangenen Nacht mehrere unterschiedliche Quellen die Nachricht von Toten und Verletzten in dem einzigen funktionierenden Krankenhaus von Afrin bestätigt.
16 Menschen sterben bei einem Angriff auf ein kurdisches Krankenhaus in Afrin, Michael Lehmann, NDR 2 Athen. Gegen diese Angriffe wird seit Wochen auch auf Deutschlandstraßen protestiert. In Hannover wollten sich heute 15.000 Kurden und ihre Unterstützer versammeln. Etwa 2.000 sind gekommen. Gemeinsam mit Hannovers Ex-Oberbürgermeister Schmalstieg, der ehemaligen Landesjustizministerin Merk und einem Kulturbündnis um Liedermacher Konstantin Wecker wollen sie das kurdische Neujahrsfest feiern. Wieland Gabke ist für NDR 2 in Hannover. Es wird aber auch wieder protestiert.
Der Protest richtet sich vor allem gegen die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien. Die Veranstalter sprechen von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, an dem auch Dschihadisten beteiligt seien. Protestiert wird in Hannover aber auch gegen die deutsche Bundesregierung, weil sie fortlaufend Rüstungsgüter an die Türkei liefert, obwohl Ex-Außenminister Gabriel ja gesagt hatte, das wegen der türkischen Afrin-Offensive nicht mehr zu tun. Nun hat aber das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass auch nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien Rüstungsgüter im Wert von rund 4 Millionen Euro nach Ankara exportiert worden seien.
Wie hat sich denn die Polizei in Hannover auf die Proteste vorbereitet?
mit einem Großaufgebot und das hat vor allem ein Ziel, Ausschreitungen zwischen pro-kurdischen Demonstranten und türkisch-nationalistisch eingestellten Bürgern zu verhindern. So in etwa hat es der Polizeipräsident von Hannover, Kluwe, formuliert. Kluwe sagte, durch die Offensive in Afrin hätten sich auch die Spannungen von Türken und Kurden in Deutschland wieder verschärft. Deshalb hatte die Polizeidirektion Hannover als Versammlungsbehörde auch zunächst die Kundgebung auf dem Opernplatz verboten. Das Verwaltungsgericht Hannover hat das Verbot aber gekippt. Die Polizei sieht bei dem Veranstalter eine Nähe zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Deshalb ist klar, die Beamten werden Symbole der PKK oder verbotene Parolen nicht dulden.
Kurden protestieren in Hannover gegen türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Wieland Gabke für NDR 2 in Hannover. Und das ist heute auch noch wichtig. Bundesfinanzminister Scholz kündigt neuen Kurs in Europapolitik an. In der Süddeutschen Zeitung sprach er sich für eine europaweite Steuer auf Finanzgeschäfte aus. Scholz betonte außerdem, dass die Bundesregierung bereit ist, nach dem Brexit mehr Geld für die EU bereitzustellen. Deutschland dürfe aber nicht zum Zahlmeister Europas werden. Stürmisches Winterwetter führt im Norden zu Behinderungen. Ein Kreuzfahrtschiff mit 3000 Passagieren an Bord konnte zunächst nicht den Hamburger Hafen anlaufen. Einige Fähren auf die nord- und ostfriesischen Inseln fallen wegen des Sturms aus. Glätte- und Schneeverwehungen behindern den Straßenverkehr, besonders im Süden Niedersachsens und in Küstennähe. Andrea Eskau gewinnt bei Paralympics in Südkorea ihre 5. Medaille. Die 46-Jährige gewann Silber im Skilanglauf über 6 Kilometer. Morgen gehen die Paralympischen Spiele zu Ende. 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Für viele ist der Hamburger SV schon abgestiegen. Aber in dieser Woche ist in Hamburg ein kleines Pflänzchen der Hoffnung gewachsen, dank Christian Titz. Der neue Trainer trifft mit dem HSV heute Nachmittag im gefühlten Endspiel auf Hertha BSC. Ina Kast, was hat Titz in dieser Woche denn bewirkt?
Ja, Titz hat es geschafft, dass der HSV aus seiner Winterabstiegsdepression erwacht ist. Die HSV-Fans wollen heute Spalier vor dem Stadion stehen und den Mannschaftsbus empfangen. Und den Spielern soll dann als Motivation zugewunken und zugejubelt werden. Das hat es lange nicht mehr in Hamburg gegeben. Christian Titz weiß das zu schätzen.
Also das halte ich für einen ganz wichtigen Impuls. Ich weiß auch, wie wichtig das für Spieler sind, die momentan noch nicht so oft in der Bundesliga gespielt haben, dass sie das Gefühl bekommen, die Leute nehmen sie auf, sie unterstützen sie. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns sein, dass die Zuschauer hinter uns stehen. Und daher glaube ich, dass das eine sehr positive Wirkung auf die Mannschaft hat.
Ja, heute werden übrigens erstmals seit 2 Monaten wieder über 50.000 Zuschauer im HSV-Stadion dabei sein.
Titz hat in dieser Woche mit sage und schreibe 33 Spielern trainieren lassen. Da waren auch einige seiner Amateurfußballer dabei. Wen schickt er denn heute gegen Hertha BSC aufs Feld?
Ja, darauf bin ich wirklich sehr gespannt. Er hat sich bis gestern Zeit gelassen, den 18-Mann-Kader überhaupt zu benennen. Und da hat Titz dann ein Ausrufezeichen gesetzt. Die 5, ich nenne sie mal, gestandenen Spieler Diekmeyer, Hahn, Mavrai, Shiplock und Wallacy sitzen heute nur auf der Tribüne. Stattdessen sind Holtby, Arp und Wood zurück im Kader. Und auch 2 Nachwuchstalente aus der U21 sind dabei. Wie dann aber letztlich die Startelf aussehen wird, dazu sagt Titz.
Also es wird Veränderungen innerhalb der Startaufstellung geben. Und es wird auch so sein, dass wir versuchen, einen ausgewogenen Mix zwischen jungen Spielern und zwischen erfahrenen Spielern herzustellen.
Titz geht nun also volles Risiko und wird ein paar junge Spieler reinwerfen.
Der HSV wartet jetzt seit 13 Spielen auf einen Sieg. Wie stehen denn die Chancen, dass es heute ausgerechnet gegen Berlin klappt?
Ja, ganz schwierig zu sagen. Eine gute Stimmung im Stadion kann den Spielern sicherlich auf dem Platz ein positives Gefühl vermitteln. Aber dadurch alleine wird der HSV keine Tore schießen. Die Mannschaft braucht spielerische Lösungen, gerade in der Offensive, wo weiterhin nur 18 Tore in 26 Spielen zu Buche stehen. Aber auch die Berliner stecken seit 4 Spielen in der Torkrise. Für mich spricht also vieles für ein 0:0 heute. Aber wer weiß, vielleicht schaffen die Hamburger irgendwie einen 1:0-Sieg, damit weiter ein Funke Hoffnung auf den Klassenerhalt bleibt.
Der Hamburger SV trifft heute Nachmittag zu Hause auf Hertha BSC, Ina Kast, NDR 2 Sport. Zeitgleich ist Werder Bremen in Augsburg gefordert. Beide Spiele dann in unserer NDR 2 Bundesliga-Show mit Uwe Bahn. Los geht's um 15 Uhr. Später trifft außerdem Wolfsburg noch auf Schalke.
Das war der NDR 2 Kurier um 12. Mit Dennis Schwalm kriegen Sie natürlich auch nochmal in unserer NDR 2 Smartphone-App.